The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Mittwoch, der 14. September. Kevin Kühnert ist nicht unter die Romanautoren gegangen. Er liest hier nur mal die lustigen, naja, meist eher gehässigen, zuweilen auch unterirdischen Tweets vor, die gegen ihn abgesetzt werden. Und er kommentiert sie auch gleich.
Grenzgänger schreibt: Juso-Chef? Wohl eher Huso-Chef. Noch nie gehört. Bei so einem selbstverliebten Grinsen rutscht mir fast die Hand aus. Kuppenkäse schreibt: Lass die SPD und den Kühnert mal so weitermachen und Rezo bringt das Video Zerstörung der SPD raus und zerfickt diesen minder bemittelten Scheißladen. Der Fictator schreibt: Der Kühnert sieht so jung aus. Der isst doch bestimmt Mais ohne zu kauen und freut sich dann, wenn er seiner Mutter zeigen kann, dass seine Kacke gelbe Punkte hat. Billobomber schreibt: Der Kühni knallt sich auch gerne mal das ein oder andere Bierchen und Kippchen weg, oder? Wie ein echter Soze. Gönjamin.
Jetzt hat er die Nase voll, will nie wieder twittern, schließt seinen Account. Ausgerechnet er, der doch selbst so gerne zuspitzt.
Und dass wir uns nicht mehr kirre machen von diesen roten Socken. Denn diejenigen, die dabei auf uns zeigen, wollen eigentlich nur von ihren eigenen Problemen ablenken. Die wollen verbergen, dass hinter jeder roten Socke, die uns entgegengehalten wird, liebe Genossinnen und Genossen, dass hinter jeder dieser roten Socken eigentlich eine käsefußstinkende blaue Socke steckt, von denjenigen, die ihr Verhältnis zum rechten Rand in dieser Gesellschaft nicht geklärt kriegen.
Erst mit seiner Kritik und Ablehnung der schlechten Erfahrung auf der Kurznachrichtenplattform Twitter nun wahrlich nicht der einzige. Die Grünen-Politikerin Renate Künast hat ähnliche Erfahrungen auf Facebook gemacht. Sie klagte sogar gegen das soziale Netzwerk und zwar mit Erfolg. Das Bundesverfassungsgericht gab der Politikerin recht.
Ich freue mich sehr über die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts. Ich weiß, dass manche Menschen ja im Netz immer sagen, Meinungsfreiheit. Aber meinen Sie, dass Drecksfotze ein Ausdruck von Meinungsfreiheit ist oder die Frau ist doch krank? Das hat nichts mit Meinungsfreiheit zu tun. Es ist keine politische Debatte oder keine Bewertung, sondern es dient nur der Herabwürdigung einer Person.
Robert Habeck hat sich 2019 schon ebenfalls von Twitter zurückgezogen. Auch ihm wurde es dort zu bunt, um nicht zu sagen zu aggressiv auf der Plattform.
Sind Sie wieder bei Twitter, Herr Habeck?
Nee.
Immer noch nicht.
Nee, und das soll man auch so bleiben.
Nie wieder Twitter?
Ja, nie wieder, weiß man, seit James Bond soll man nicht sagen. Aber das war eine der weisesten Entscheidungen, die ich in meinem Leben getroffen habe, da rauszugehen.
Der Grund ist nachvollziehbar. Die sozialen Medien suchen nämlich nicht nach Wahrheit, sondern nach Trigger Points, also nach Schmerzpunkten, nach Erregungspotenzial beim Nutzer. Sehr zielsicher programmieren die Erfinder der sozialen Medien ihre Algorithmen so, dass der Nutzer nicht zuerst sachliche Informationen empfängt, sondern dass er sich möglichst aufregt, dass er wütend wird, auch unhöflich. Und es ist dabei ganz egal, ob die Informationen stimmen oder eben auch nicht.
Facebook, Snapchat, Twitter, Instagram, YouTube. Das Geschäftsmodell dieser Firmen ist es, uns an die Bildschirme zu fesseln.
Let's figure out how to get. Holen wir uns so viel Aufmerksamkeit von diesen Leuten wie möglich. Wie viel Zeit kannst du uns opfern? Wie viel von deinem Leben kannst du uns schenken?
Fazit: Die sozialen Medien sind oft unsozial. Das Wort Respekt habe ich bei Twitter und Co. noch nie gehört. Insofern, Kevin Kühnert und ich sind heute Morgen einer Meinung. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Michael Bröker sprach gestern beim Arbeitgebertag mit Wirtschaftsminister Habeck und mit Finanzminister Lindner über Inflation und die drohende Rezession.
Aber eine Rezession ist kein Gewitter, das auf uns zuzieht und wir können nur entscheiden, haben wir einen Regenschirm oder laufen wir weg.
Robert Habeck sprach hier eben von Rezession. Ich sage Ihnen hier ganz offen, ich fürchte, die Lösung der Inflationserwartung aus der Verankerung fürchte ich mehr als eine technische Rezession.
Unsere Börsenreporterin Anne Schwedt und Annette Weißbach kennen die neuen Inflationsdaten aus den USA und sie berichten über einen spannenden Gesetzentwurf der EU-Kommission. Außerdem wundern wir uns über eine Steuerextrawurst für das britische Königshaus und Wir gedenken der Kinolegende Jean-Luc Godard. Gestern beim Deutschen Arbeitgebertag in Berlin hatte sich etliches an Politprominenz versammelt. Direkt zwei Bundesminister aus den Ressorts Wirtschaft und Finanzen waren da. Sie betraten nacheinander das vollbesetzte Auditorium. Und mein Kollege Michael Brücker hatte die Möglichkeit, den beiden auf offener Bühne und ohne Betäubung mal auf den Zahn zu fühlen. Bei Wirtschaftsminister Robert Habeck ging es natürlich neben Strom-, Markt- und Gasumlage auch um den Weiterbetrieb der Atomkraftwerke.
Die Bedeutung der AKWs für eine Energiesicherheit und für eine Energiekostenentlastung, die ist aus meiner Sicht größer, als es vielleicht in Ihrer Entscheidung am Ende zum Tragen kommt. Weil wenn ich sehe, dass ein AKW 1,4 Gigawatt Strom leisten kann, das sind 10 Millionen Haushalte, frage ich mich, und Sie zu Recht ja sagen, jede Kilowatt zählt, egal ob jetzt Gas oder Strom. Wir haben eine Energiekrise. Den Unternehmen ist im Zweifel ja egal, ob sie zu viel Gas bezahlen oder zu viel Strom. Sie brauchen Entlastung bei dem Thema Energie. Dann hätte ich doch gesagt, wir machen diese AKW, solange es irgendwie möglich ist. Und wenn Sie nur 1% Preissteigerung dämpfen können, ist es das doch wert.
Ja, also wie Sie im Moment sehen, laufen ja die AKWs und die Preise sind trotzdem hoch, sind jetzt etwas runtergegangen.
Sie wären sonst noch viel höher.
Ja, sehr viel höher ist relativ. Man muss verstehen, wie der Strommarkt funktioniert, die Preisbildung funktioniert und was dann das richtige Instrument ist. Ich will mich um die AKW-Frage gar nicht rumschummeln. Ich will nur, dass wir die richtige Debatte führen. Mhm. Nicht das, worüber wir reden und wo die AKWs eine Rolle haben, aber eben auch nur eine Rolle neben anderen, ist die Netzstabilität. Ja. Unter den Bedingungen, dass das europäische Ausland, Frankreich, der Alpenraum nicht genug Strom für die Netzspannung bereitstellen kann. Da haben Sie eine Rolle, aber wie gesagt nur eine Rolle, nochmal, um es ins Verhältnis zu setzen. Unter den Stressszenarien, also der Annahme, dass Frankreich nicht das schafft, was Sie angekündigt haben, 50 Gigawatt ans Netz zu bringen, im Moment sind 23 dort. Unter der Annahme, dass die Kohlekraftwerke ebenfalls nur 50% Energiekapazität bereitstellen, weil es auch im November und Dezember nicht regnet und der Rhein einfach die Transportkapazität nicht hat. Unter dieser Annahme entsteht eine Stromlücke zwischen 4 bis 8 Gigawatt, die geschlossen werden muss für die Netzstabilität. Und die Atomkraftwerke, alle drei, ein bisschen gestuft danach, wo sie liegen, können von dieser Stromlücke von 4 bis 8 0,5 schließen. Die Lücke ist so groß, dass ich sage, wir können keine Alternative jetzt fahrlässig aus der Hand geben. Aber sie ist eben auch so groß, dass die Atomkraftwerke alleine diese Lücke eben gar nicht schließen können. Und das ist die relevante Frage, die wir eigentlich diskutieren. Das ist das Ergebnis des Stresstests. Und deswegen, ich weiß, dass das wahrscheinlich auch hier in diesem Saal nicht populär ist. Aber als ich Minister wurde, habe ich mir geschworen, nicht die populären Entscheidungen zu treffen, sondern die angemessenen und die richtigen.
Ja, aber was ist angemessen und richtig in Sachen Weiterbetrieb der Atomkraft? Da hat doch jeder, gerade in dieser Regierung, so scheint es, seine ganz eigene Auffassung. Ganz besonders, wenn man nebenberuflich auch noch FDP-Chef ist.
Meine Position ist, alle Kapazitäten sichern, alle Kohle ans Netz, Kernenergie weiter im Markt lassen, nicht nur wegen der physikalischen Netzstabilität, sondern ausdrücklich auch, weil zusätzliche Kapazität im Markt an der Strombörse handelbar ist und das Preisniveau reduziert. Und ich glaube, dass jede gesicherte Kapazität uns in diesen Zeiten hilft. Übrigens auch im Gespräch mit unseren europäischen Nachbarn und Freunden, die unsere energiepolitischen Entscheidungen weniger denn je verstehen können, wenn ich das so diplomatisch ausdrücken darf.
Wie vorsichtig Sie geworden sind.
Ja, mir geht es ja nicht darum, anderen das Leben schwer zu machen. Es ist doch völlig klar, dass dem Robert Habeck es schwerfällt, über die Frage Kernenergie zu sprechen. Ist doch völlig klar. Es geht doch nicht darum, jetzt man sich wechselseitig das Leben schwer macht und politische Auseinandersetzung damit pflegt, sondern es geht jetzt hier um eine Krisensituation. Es geht um eine Zeit bis 2024. So lange läuft ja die Gasumlage auch noch. Also offensichtlich ist das bisher die politische Veranschlagung, dass man bis dahin mit Knappheiten zu tun hat. Und da ist mein Rat, alles tun, um jede Form von Knappheit auch mit Backups zu verhindern. Und das hat mit Sicherheit auch eine preisdämpfende Wirkung.
Also da waren die beiden Minister schon mal nicht ganz auf einer Wellenlänge. Aber wie sieht's dann bei einem anderen Thema aus, zum Beispiel der drohenden Rezession? Wie kann man die denn bekämpfen, Herr Habeck?
Wir müssen ein Maßnahmenset machen. Wir müssen die Energiepreise runterbringen. Wir müssen die Nachfrageseite stärken. Es ist ja eine Konsumschwäche. Das heißt, hätten die Leute genug Geld und Vertrauen, dass das Geld nicht ausgeht, sie würden auch weiter kaufen. Wir müssen die Unternehmen, die Wirtschaftsunternehmen in ihren Investitionsentscheidungen unterstützen, dass sie nicht das Geld zurückhalten und sagen, es könnte ja noch schwieriger werden, sondern genug Vertrauen in die staatliche Feuerkraft haben, zu sagen, da wollten wir erweitern, bauen, investieren, transformieren. Das machen wir jetzt auch, weil es eine Zukunft gibt. Eine Rezession ist kein Gewitter, das auf uns zuzieht und wir können nur entscheiden, haben wir einen Regenschirm oder laufen wir weg. Wir können natürlich dagegen anarbeiten. Und wenn wir jetzt ernsthaft darüber diskutieren, Wirtschaftshilfen, Energiepreisbremse, die richtigen politischen Maßnahmen, das Konsumklima anreizen, die Binnennachfrage stärken, dann können wir sie natürlich auch abwenden oder zumindest kurz halten oder vielleicht dämpfen. Das sind ja alles Möglichkeiten und deswegen gut, dass Sie heute darüber diskutieren.
Und weiter geht's beim Zweikampf Wirtschaftsminister gegen Finanzminister vor den Augen der deutschen Arbeitgeber. Wie sieht sie denn aus, die ökonomische Gedankenwelt des Christian Lindner rund um das Thema Rezession?
Robert Habeck sprach hier eben von Rezession. Ich sage Ihnen hier ganz offen, ich fürchte, die Lösung der Inflationserwartung aus der Verankerung fürchte ich mehr als eine technische Rezession. Weil dann kriegen wir den Geist nicht mehr in die Flasche zurück. Ein Verarmungsprogramm für die Menschen. Der Preis kann seine Allokationswirkung nicht mehr entfalten. Man hält sich zurück bei unternehmerischer Risikoübernahme und Investition. Die Bekämpfung der Inflation muss erste Priorität haben. Wenn aber die EZB den Zins erhöht und strafft, Herr Bröker, dann kann ich doch als Finanzminister nicht gleichzeitig an einer expansiven Finanzpolitik festhalten.
Das müssen Sie ja nicht mir sagen,
dann würde Herr Habeck. Ja, dann sage ich ihm auch. Also Ideen, die Binnennachfrage zu stärken, das ist in einem Inflationsszenario gerade nicht die richtige Antwort, weil es würde sonst die staatliche Fiskalpolitik regelmäßig die Geldpolitik der Notenbank konterkarieren. Wir brauchen jetzt starke Nerven in dieser Situation, um die Inflation zu bekämpfen. Das geht nicht durch expansive Fiskalpolitik, sondern durch sehr gezielte Maßnahmen, die eben nicht die Preise anheizen. Wenn man Rezession verhindern will, habe ich einen anderen Vorschlag über andere Instrumente nachzudenken, statt nur auf Subvention und Hilfe zu setzen. Wie wäre es mal, Planungs- und Genehmigungsverfahren beschleunigen, nicht immer mehr Bürokratie wie beim Lieferkettengesetz, sondern mal weniger Bürokratie. Da liegen doch Maßnahmen der Wirtschaftsförderung, die nichts kosten. Fachkräfteeinwanderungsgesetz, da fallen mir viele Dinge ein, die wir tun können, die langfristig die Wachstumsdynamik stärken.
Schön an Ihren Forderungen der letzten drei Minuten ist ja, Sie regieren ja. Sie
können deshalb machen wir das auch. Jetzt im Herbst kommt genau das.
Michael Bröker spricht hier einen wichtigen Punkt an. Lindner kann, so denkt man zumindest doch, in entscheidender Funktion in dieser Regierung gestalten und walten. Aber das scheint ja offenbar nicht so einfach zu sein. Bei den vielen Streitpunkten, die es in der Ampel gibt, muss der Kollege Bröker bei Christian Lindner einfach nochmal nachhaken.
Sie haben viele Positionen in den vergangenen Monaten öffentlich dargestellt, die aus meiner Sicht, Sie können widersprechen, fundamental anders sind als das, was SPD-Kabinettspartner, Stichwort Bürgergeld, Grünen-Kabinettspartner, Stichwort Gasumlage, AKW, machen wollen. Also da ist vielleicht ja auch eine unterschiedliche Herangehensweise anders.
Übergewinnsteuer, kalte Progression, sogenanntes Dienstwagenprivileg abschaffen. Da fallen mir viele Dinge ein.
Sie kennen die viel besser als ich, diese Punkte. Deswegen haben Sie manchmal an Ihren alten Satz gedacht, der vielleicht sogar doch richtig ist, lieber gar nicht regieren als schlecht regieren?
Nein, habe ich nicht. Es gab ja keine Alternative. 2017 gab es eine große Koalition. Wir sind in diese Ampelkoalition mit zwei Parteien links der Mitte eingetreten. Ich sage es auch in Anwesenheit meines Freundes Friedrich Merz, wegen der Regierungsunwilligkeit insbesondere der CSU und Markus Söders. Deshalb, wegen der Anerkennung der politischen Realitäten, sind wir in diese Koalition eingetreten. Jeden Tag führen wir auch öffentlich neue Koalitionsgespräche, ob die Dienstwagen nicht doch anders besteuert werden sollen. 6,5 Millionen neue Fahrtenbuchschreiber in Deutschland, das ist übrigens auch jetzt nicht unbedingt ökologisch, oder ob nicht doch noch eine Steuer erhöht werden soll. Jeden Tag aufs Neue führen wir das auf. Und dennoch sage ich, in Abwandlung des Satzes von damals, es ist besser für eine FDP, es ist besser für die FDP und das Land, dafür zu sorgen, dass es aus der Mitte regiert wird, als zuzuschauen, wie das Land ohne FDP nach links geführt wird.
Fazit: Die Regierung als Team von wegen Habeck und Lindner ziemlich beste Feinde.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Na, da schauen die Anleger heute Morgen auf neue, oft sehr wichtige Daten. Und welche das sind, das weiß meine Kollegin in New York. Einen schönen guten Morgen, Anne.
Guten Morgen, Gabor.
Gestern Mittag wurden die amerikanischen Inflationsdaten für den August veröffentlicht. Anne, die sind nicht ganz so gut ausgefallen, wie von vielen erhofft. Aber wie ist jetzt die Stimmung bei den Anlegern?
Hier war gestern echt fast Weltuntergangsstimmung an der Wall Street, Gabor. Der schlechteste Tag seit Juni 2020. Beim Dow Jones stand am Ende ein Minus von über 3,9%. Beim S&P 500 ging es um 4,3% nach unten. Und an der Nasdaq gab es sogar Verluste von 5,2%. Und die Verluste gab es da echt durch die Bank. Von den S&P 500 Firmen schlossen 490 im Minus. Facebooks Meta minus 9,4%. Nvidia minus 9,5% und sogar die Kryptowährung Bitcoin verlor fast 10%. Die Produkte des alltäglichen Lebens waren im August für Konsumenten um 8,3% teurer als noch vor einem Jahr. Analysten hatten einen Wert von 8,1% erwartet und das, obwohl es im Energiesektor fallende Preise gab. An der Tankstelle zum Beispiel wurde es um 10,6% billiger verglichen mit dem Monat davor. In den anderen Kategorien wurde es dafür umso teurer. Brot kostete 2,2% mehr als noch den Monat davor. Eier 2,9% mehr. Und auch bei der Miete, bei der medizinischen Versorgung und beim Autokauf mussten die Menschen mehr hinlegen. Jetzt fürchten die Anleger, dass die Zinserhöhungen der Notenbank nächste Woche noch krasser ausfallen könnten als bisher gedacht, um die Inflation hier in den Griff zu bekommen. Also echt absolut keine gute Stimmung an der Wall Street gerade.
Vielen Dank, Anne. Und damit gehen wir nach Frankfurt zu unserer dortigen Kollegin an der Börse. Einen schönen guten Morgen, Annette.
Guten Morgen, Gabor.
Die EU-Kommission hat ja gestern einen Gesetzentwurf zur Solidaritätsabgabe für Energiefirmen vorgelegt. Solidaritätsabgabe ist ein netter Begriff für das Wort Gewinnabschöpfung. Annette, sag uns, was steht in dem Entwurf und wie waren die Reaktionen darauf?
So eine Übergewinnsteuer, die war ja mehr oder weniger erwartet, dass die kommen wird. Das wird natürlich vor allem ölproduzierende, aber auch sonstige energieproduzierende Unternehmen belasten. Hier müsste man sich eine Shell, Eni, OMV oder in Deutschland eine Wintershall und natürlich auch RWE anschauen. Mehr belasten dürfte eine Deckelung der Einnahmen aus der Stromproduktion. Hier berichtet Bloomberg und zitiert informierte Kreise, dass der Deckel nun auch bei 180 bis 200 Euro kommen könnte. Das ist ein wenig weniger als vorher erwartet. Und das könnte natürlich zu einer Belastung für die zukünftigen Gewinne von Stromproduzenten werden. Und hier in Deutschland muss man sich da vor allem die RWE-Aktie angucken.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Na, dass manche Menschen Erbschaftssteuer zahlen müssen und andere eben nicht. Zum Beispiel die britische Königsfamilie. Die muss nicht wie der Rest der Bevölkerung 40% Steuern auf geerbte Immobilien zahlen. Denn 1993 wurde von der britischen Regierung die Befreiung der Krone von dieser sehr lästigen Steuerlast eingeführt. Damit, so heißt es in dem Beschluss der Regierung, die Vermögen der königlichen Familie nicht vernichtet werden. Na sowas. Also hat King Charles nach dem Tod seiner Mutter Queen Elizabeth das Herzogtum Lancaster im Wert von 750 Millionen Pfund geerbt. Mit diesem Anwesen erzielt die Familie den meisten Gewinn, um das Nötigste zum Leben zu haben. Das Wall Street Journal erklärt uns hier, wie das funktioniert.
There's something called the Duchy of Lancaster. Almost 45,000 acres of commercial, agricultural and residential properties in England and Wales. Owned on behalf of the Queen. The Duchy comprises around $710 million in net assets, which is mostly held in trust.
Im vergangenen Jahr lag der Gewinn bei 24 Millionen Pfund. Dieses Geld fließt ausschließlich und ohne Umwege in die Tasche des Kings. Matthäus Evangelium. Wer da hat, dem wird gegeben.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Dass der rebellische französische Regisseur Jean-Luc Godard nie nach Los Angeles gereist ist, um sich seinen Oscar abzuholen. Dabei wurde der Schöpfer von Filmen wie Außer Atem, Lemmy Caution gegen Alpha 60 oder 11 Uhr nachts vor 12 Jahren dort von der Akademie für sein Lebenswerk ausgezeichnet und damit ganz offiziell in Hollywoods Olymp der Filmemacher gehoben. Doch Godard ließ sich dort nie selber blicken. Seine Begründung: er habe kein Visum und er habe auch keine Lust, eines zu beantragen. Vielleicht war ihm ja die Auszeichnung auch einfach egal, denn Godard hatte alle relevanten Preise bis dahin schon gewonnen. Seinen ersten für das Lebenswerk erhielt er bereits 1982, heute vor 40 Jahren.
Jean-Luc Godard changed how we write and direct. He changed how we shoot and edit. He changed how we use music and sound, even title cards. He didn't just break the rules. He ran them over in a stolen car and then threw it in reverse and backed over them to make sure they were dead.
Er brach nicht nur mit der filmischen Etikette, wie sein Regiekollege Phil Robinson erzählt, er überfuhr sie am liebsten direkt. Als Teil des avantgardistischen französischen Filmkollektivs Nouvelle Vague wurde er daher bekannt für seine unkonventionelle Art, Geschichten zu erzählen.
Godard once said, every film should have a beginning, a middle and an end, but not necessarily in that order.
Unvergessen wird er immer bleiben mit seinem Meisterwerk Außer Atem. Damit verhalf er der Amerikanerin Jean Seberg und dem Franzosen Jean-Paul Belmondo zum ganz großen Durchbruch.
Ich muss noch mal telefonieren. Wartest du auf mich?
Kannst du doch auch telefonieren in die Restaurant?
Mm-mm. Ich bin in einer Sekunde wieder da, ja?
Franzosen sagen immer eine Sekunde, wenn sie meinen fünf Minuten.
Gestern starb die Filmlegende im Alter von 91 Jahren. Wir nehmen Abschied von einem der ganz Großen des Films und wünschen ihm eine angenehme letzte Reise. Voyage, voyage. Ich wünsche Ihnen jetzt einen künstlerisch wertvollen Start in diesen neuen Tag. Es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steingart.